Seien Sie herzlich willkommen heute Mittag bei dieser ersten Bibelstunde im Juni 2011. Jede Bibelstunde ist eigentlich was Einzigartiges an einem Tag, den es nie wieder geben wird. Herzlich willkommen. Wir sind gespannt, was Gott jedem von uns schenken möchte heute Mittag. Wir kommen von Himmelfahrt her und gehen auf Pfingsten zu. Ich hatte eine Lehrerin, die hat sich über diese Zeit immer sehr gefreut und hat gesagt, da denke ich immer besonders daran, dass Jesus König ist über alles. Und wir werden gleich auch das Lied singen, dass Jesus als König ehrt, Jesus Christus herrscht als König. Bevor wir das Lied singen, gilt ein besonderer Gruß demjenigen, der die Bibelstunde hält heute Mittag. Wir heißen besonders willkommen Pfarrer Dr. Paul Murdock und seine Frau Regine. Schön, dass Sie gekommen sind. Gestern, wir gratulieren auch sehr, hat der jüngste Sohn der Familie die Abiturfeier gehabt. Es ist wunderschön, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Dr. Murdock ist schon viel herumgekommen in der Welt, hatte schon viele Adressen auf verschiedenen Kontinenten, in Mikronesien und in Tailfingen, in Pakistan und in Urbach, in Erlangen und in Helsinki und Hohenhaslach. Wir freuen uns, dass jetzt seine Adresse in Tübingen ist, als Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus. Wir freuen uns über jeden Studenten, der bei ihm lernen kann. Und wir freuen uns, dass es kein weiter Weg ist von Tübingen nach hier und dass Sie kommen konnten heute. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Bibelstunde. Und wir singen miteinander jetzt Nummer 28, Jesus Christus herrscht als König.
Lasst uns die Hände zum Gebet falten. Herr Jesus Christus, dass wir dich als König ehren und anbeten dürfen, dafür sagen wir dir Lob und Dank. Dass du König unseres Lebens bist, das ist uns so wichtig. Hilf uns immer wieder, die Herrschaft über unser eigenes Leben dir zu übergeben, dass wir erfahren können, wie du uns gnädiglich und gütig führst. Du weißt um die Dinge, die uns beschäftigen. Du weißt um die Probleme, die wir in unserem Leben haben. Du weißt um unsere Freude und um unser Leid. Wir danken dir, dass du Herr über all diesem bist. Und dass wir das alles dir anbefehlen können und vertrauen dürfen, dass du es recht machst. Stärke du dieses Vertrauen in dir, diesen Glauben, den du uns schenkst. Lass dein Wort, die Beschäftigung damit, an diesem heutigen Mittag auch dazu dienen. Wir ehren dich und preisen dich, loben deinen Namen, Herr Jesus Christus, König aller Welten, auch König unserer Herzen. Amen. Vielen Dank für die Einladung hierher nach Aidlingen, diese Bibelstunde mit Ihnen zu halten. Wir waren, wie gesagt, gestern beim Abiball, bei der Abifeier, 600 Menschen in der Mensa auf der Morgenstelle. Und es ist einfach ein Unterschied, was für ein Geist im Raume da ist. Das ist mir so bewusst geworden vorhin, als wir hier in der ersten Reihe gesessen sind. Und im Vergleich zu dem, was gestern Abend, sind sicher alles nette, gebildete, freundliche Menschen gewesen. Aber der Geist Gottes war nicht so in dem Raum gegenwärtig wie heute unter uns. Und das ist etwas, was wir schätzen dürfen als Christen, das uns ermutigen darf und tragen, ja, und vorwärts bringen darf. Wie schön, dass wir den Herrn haben, der mitgeht, den Heiligen Geist, der bei uns ist und in uns wohnt und uns miteinander verbindet. Das ist eine Wirklichkeit in unserem Leben. Letzte Woche war in der allgemeinen, nicht in der Aidlinger, aber in der allgemeinen Bibellese, das erste Kapitel des Philipperbriefes dran. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich greife noch einmal auf den Philipperbrief zurück, auf den ersten Kapitel für den heutigen Mittag. Worte, die mich seit 30 Jahren bewegen. Ich habe als junger Pfarrer die Ehre gehabt, die Anfrage von Gerhard Meyer bekommen, den Kommentar zum Philipperbrief in seiner grünen Reihe zu schreiben. Und das ist etwas, was mich sehr stark auch geprägt hat. Und dieser Brief, der beschäftigt mich immer noch. Ich möchte heute Mittag über zwei Dinge in der Hauptsache reden, über Zuversicht und Fitsein oder über Vertrauen und Fitness, wie die zwei Dinge zusammenhängen. Die werden sehr schön im ersten Kapitel dieses Briefes geschildert. Ich lese zunächst einmal die ersten Verse bis einschließlich Vers 6. Paulus fängt seinen Brief an, vermutlich mit Timotheus als Schreiber oder Sekretär des Briefes. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue, in all meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute und bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Paulus nimmt also gleich zu Beginn dieses Briefes einmal Rückblick, aber lässt es nicht dabei bewenden, sondern richtet seinen Blick auch in die Zukunft hinein. Er ist dankbar für diese Gemeinde, wie er für kaum eine andere Gemeinde, die aus seiner Missionsarbeit entstanden ist, dankbar sein kann. Das ist eine ganz besondere Beziehung, die zwischen ihm und den Philippern besteht. Das ist ja die erste Gemeinde auf europäischem Boden, die entstanden ist. Es war seine große Erleuchtung, die Offenbarung, die Jesus Christus ihm gegeben hat, dass unser Herr Jesus Christus ihn gerade zu den Heiden schickt. Und er war aber trotzdem seither immer zuerst in die Synagogen gegangen, hat sich auch weitestgehend im jüdisch-Diaspora-Bereich aufgehalten und hat dort, so wie es auch für alle Christen der Anfangszeit ganz natürlich war, sich zuerst bemüht, die Juden damit zu konfrontieren und damit zu erreichen, dass Jesus Christus, der Nazarener, der am Kreuz gestorben und am dritten Tage auferstanden war, ihr Messias ist. Er wollte sein eigenes Volk, die Juden, erreichen. Aber im Laufe seiner missionarischen Tätigkeit hat ihn unser Herr Jesus Christus immer wieder an neue Dinge gestoßen, an neue Grenzen gebracht und immer wieder die Erfahrung machen lassen, dass die Völker bereit sind für das Evangelium. Und in Philippi ist das in besonderer Weise geschehen, denn Philippi ist, soweit wir es wissen, die einzige Gemeinde oder der einzige Ort, an dem Paulus gewirkt hat, wo es keine Synagoge gab. Wir erinnern uns kurz, die Apostelgeschichte 16. Paulus und seine Reisetruppe, es ist schon eine stattliche Gesellschaft geworden. Lukas, sein Leibarzt, ist gerade in Troas an dem Hellespont dazugestoßen, an der Meeresenge zwischen Europa und Asien in der heutigen Türkei, das Gebiet zwischen Istanbul und Izmir. Und er hat diesen Traum in der Nacht, in dem er sieht, ein Mann aus Makedonien ruft ihm im Traum zu: Komm herüber und hilf uns. Er erkennt ihn als Makedonier an der Haartracht, vielleicht an der Barttracht. Jedes Volk hatte in jener Zeit, wie es bei uns bis vor 100 Jahren eigentlich auch noch üblich war, die eigene Tracht gehabt. Die Schwestern haben diese Tracht noch, manche Berufsgruppen haben die Tracht noch, die Pfarrer haben noch einen Talar, aber bis vor 100 Jahren war es so, dass die Völker auch in Europa wenigstens zu Festen auch ihre Trachten, ihre Trachtkleider hatten. Und so wird es anzunehmen sein, dass Paulus das an diesem Mann im Traum erkannt hat, das ist ein Makedonier, dort muss ich hin. Und Paulus war vieles, aber er war keiner, der lange gefackelt hat. Und deswegen heißt es, dass er gleich am Morgen nach einer Passage gesucht hatte, hinüber nach Europa. Und nun kommen sie dann nach einer Zwischenlandung, Zwischenanlegen auf einer Vorinsel, kommen sie in Philippi an. Und Philippi ist eine Garnisonstadt des römischen Heeres. Altgediente Offiziere, die in den Ruhestand geschickt werden, bekommen ein Parzelle Land und Geld, dass sie dort sich ansiedeln. Und so entsteht eine neue Kommune, eine Colonia, eine Kolonie des römischen Heeres. Und das sind fast alle römische Bürger. Und an diesem Ort gibt es jedenfalls noch keine Synagoge. Paulus kommt in den Ort hinein und weil es gerade Sabbat ist, sagt er zu seinen Gefährten, lasst uns nach einem Ort schauen, wo sich an Gott, den Gott Israels Gläubige, sich zum Beten versammeln könnten, falls es welche gäbe. Und weil die Juden, genauso wie nach ihnen die Muslime das bei den Juden abgeguckt haben, gab es rituelle Waschungen vor den Gebeten. Die waren ein bisschen anders geartet, als die Muslime das machen, aber das gehörte dazu. Da gingen sie an den Fluss, denn nur fließendes Wasser galt als rein im antiken Judentum. Und tatsächlich finden sie dort eine Gruppe von Frauen, die sich zum Gebet versammelt haben, sogenannte Gottesfürchtige. Unter ihnen die Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, eine Händlerin in, ja, wir würden sagen, heute Luxusartikel. Die Offiziere haben Geld gehabt, sie durften zwar sich nicht ganz in Purpur kleiden, es war vorgeschrieben vom Senat, wie breit der Streifen in Purpur sein durfte am Toga eines römischen Bürgers, weil die Neureichen sich dann sonst ganz in Purpur gekleidet hätten und die alten Patrizier damit ausgestochen hätten. Aber sie handelt hier in Luxuswaren, hat wohl ein florierendes Geschäft, hat auch ein eigenes Haus. Und nachdem der Herr ihr das Herz aufgetan hat, wie es heißt, und sie an Jesus Christus gläubig geworden ist, hat sie Paulus und seine gesamte Reisegesellschaft genötigt, bei ihr unterzukommen und zu bleiben. Warum? Natürlich Gastfreundschaft wollte sie zeigen, aber sicher wollte sie noch mehr von dem Messias erfahren, von Jesus Christus. Und wie kann das besser geschehen als durch einen Hauslehrer? Und also hat sie die ganze Truppe bei sich untergebracht. Was für ein Hunger nach dem Wort Gottes, was für eine Begierde, das in sich aufzunehmen. Das ist ein wunderbares Beispiel für uns zu sehen. Wir erleben die Sache heute in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, dass man die Leute normalerweise einmal in der Woche zu einer Veranstaltung noch herlocken kann, entweder zur Gemeinschaftsstunde oder zum Gottesdienst. Aber so wie es früher war, dass man Gottesdienst und Christenlehre und Gemeinschaftsstunde und dann vielleicht noch mal was abends gab, dann an einem Sonntag, am Tag, den man geheiligt hat, das ist Vergangenheitsmusik, wenn man so will. Selten gelingt es und das Leben ist sicher auch so voll von Terminen geworden, dass man sich einfach auch danach sehnt, auch einfach für sich Zeit zu haben. Aber was darunter leidet, vielfach in unseren Gemeinden und Gemeinschaften ist die Beschäftigung mit Gottes Wort. Deswegen schön, dass das noch gibt, hier in Eidlingen Sonntagmittags, dass noch so viele unter Gottes Wort kommen. Ich habe meine Frau unterwegs gesagt, jetzt bin ich gespannt. Vor 30 Jahren waren es 200 Leute, die da sonntags zusammengekommen sind. Ob wir ein kleines Häuflein sind heute Mittag, da bin ich gespannt. Schön, dass Sie da sind, dass der Hunger nach Gottes Wort da ist. Und das war bei Lydia und bei den anderen, die zum Glauben gekommen waren, offensichtlich der Fall. Und so entstand eine innige Beziehung zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern und dieser jungen Gemeinde. Inzwischen sehen wir, dass die Gemeinde gewachsen ist. Wir schreiben das Jahr vermutlich 62 nach Christus, als Paulus diesen Brief schreibt. Er sitzt im Gefängnis bei der prätorianischen Garde, also bei der Leibgarde des Cäsar selbst, an der Nordmauer der Stadt Roms. Er wartet später im Brief, wird es klar, dass es gerade darum geht, die Schlussplädoyers in der Verhandlung abzuhalten, und er weiß nicht, ob er darum bitten soll, nochmal freizukommen und für die Gemeinde nochmal da zu sein, oder ob er bitten soll, Herr, mach Ende, dass ich zu dir kommen kann. Ein Todesurteil wäre mir in dem Fall lieb. Das Jahr 62, in wenigen Jahren etwa, ja, das sind 11 Jahre vielleicht, in denen die Gemeinde gewachsen ist in Philippi, und die haben schon Bischöfe und Diakone. Also es ist ein Segen auf dieser Gemeindegründung gewesen. Und Paulus hat eine innige Beziehung zu dieser Gemeinde, die vor allem durch den Dank gekennzeichnet ist. Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Vers 5, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Was meint er mit dieser Gemeinschaft? Das Wort, das dahinter steckt, kann Gemeinschaft in unserem Sinne verstanden werden, ist aber in der antiken griechischen Sprache eher sachlicher Art. Gemeinschaft im Sinne von Teilhabe oder im Sinne einer Aktiengesellschaft, wo alle Miteigner sind und alle Teile besitzen vom Ganzen. Und es ist diese Teilhabe, die Paulus an dieser Stelle meint. Er freut sich, dass er nicht als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern dass die Gemeinde Teil hat, Teilanteile besitzt an seiner Arbeit. Wie hat diese Gemeinde Anteile sich erworben? Durch die Gaben und durch die Fürbitte. Schwester Friederike hat es vorhin erwähnt, dass ich schon einige Adressen in meinem Leben gehabt habe. Manchmal ist es schwierig, selber hinterherzukommen mit der Adresse. Aber ich bin froh, dass wir jetzt auch zur Ruhe gekommen sind. 14 Jahre in Hohenhaslach haben mir und uns gut getan, viele Jahre an einem Ort und auch mit einer Gemeinde zusammenzuwachsen. Auch das ist Teilhabe, aber in der Zeit, als ich in der Südsee war, 2 Jahre Anfang der 80er Jahre, nach meiner Zeit hier im Gai in Nebringen und Tailfingen als Vikar und nach den 2 Jahren Studienassistentenzeit in Tübingen, da habe ich das erlebt, wie man wirklich zusammengehört mit den Geschwistern zu Hause. Was hat das für uns, für einen bedeutet, wenn man einen Brief aus der Heimat bekommen hat, dass die Geschwister an einen denken, dass sie für einen beten. Das hat man auch gespürt. Oder dass man gewusst hat, der oder die spendet auch regelmäßig für unsere Arbeit. Das ist Anteil haben. Nicht allein die innere Verbundenheit, sondern das ist auf der Sachebene, die sind beteiligt an dem Unterfangen. Und manche liebe Geschwister haben gewusst, dass es da in den Tropen mir so kreislaufsmäßig nicht besonders gut ging, und da haben sie Schwedenkräuter geschickt. So ein kleines Fläschchen, schrecklich also vom Geschmack her, aber hat im Kreislauf wunderbar getan. Schwedenkräuter. Teilhabe am Evangelium. Das hat mir geholfen, meinen Dienst zu tun. Eine Kleinigkeit vielleicht, aber eine wichtige Kleinigkeit. Und Paulus hat diese wunderbare Beziehung zu der Gemeinde in Philippi und diese Teilhabe ist eine Gemeinsamkeit, die ihn getragen hat und ihm immer wieder den Anstoß gegeben hat, für die Gemeinde zu danken. Und der 6. Vers, der so etwas wie ein Schlüsselvers hier im 1. Kapitel ist: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wenn wir diesen Vers nicht hätten. Sie kennen das mit Sicherheit, ich kenne es auf jeden Fall aus meiner Sicht, wie man so sehr darauf angewiesen ist, dass Jesus Christus das Werk, das er in uns begonnen hat, zu Ende führt. Es gibt so viele Brüche im Leben. Es gibt so viele Fallstricke. Es gibt so viele Irrwege. Es gibt so viele Enttäuschungen. Es gibt so viele Dinge, wo man verzweifeln möchte, wo man einfach, auf Schwäbisch gesagt, der Bettel nachschmeißen will. Wie wichtig ist es, dass wir damit rechnen können, der in euch das gute Werk angefangen hat, er wird es vollführen bis an den Tag Christi Jesu. Das ist die eine Seite der Botschaft dieses 1. Kapitels heute Mittag. Zuversicht. Wir dürfen zuversichtlich sein. Ich wurde gebeten, soweit es passend ist, auch Persönliches zu berichten aus meinem Leben, was zu diesem Text passt. Ich kann Ihnen von einer Zeitspanne am Ende der Zeit in Pakistan nur ganz kurz zusammengefasst ein paar Eckereignisse oder Daten nennen. Da wurde ich am 9. September 1990 entführt und habe an dem Tag nicht geglaubt, dass ich lebend davon komme. Der Redelsführer hatte gesagt, führe ihn 15 Meilen in die Wüste hinaus und mach Schluss mit ihm. Eine Woche später hat Gott mich doch befreit. Ich durfte zurück zu meiner Familie, nur um einen weiteren Schock zu erleben, dass es meiner Frau gar nicht recht war, dass ich zurückkomme. Das Anfang vom Ende einer fast 20-jährigen Ehe. Sie hat sich dann auch aus der Ehe herausgelöst. Aber das war nicht alles. 2 Wochen später, die Mission sagt, ich muss einen Bericht von der Entführung schreiben. Mir war es gar nicht danach. Ich habe gesagt, ich möchte doch nicht das jetzt irgendwie an die große Glocke hängen. Ich möchte einfach zur Normalität zurückkehren. Aber ich habe es schreiben müssen, habe ich gesagt, okay, die Familie soll baden, wir gehen in ein Hotel, das war das einzige Schwimmbad in der Stadt, Peshawar. Und ich schreibe da am Laptop, damals, es war ein von den ersten so 5-Kilo-Dinger da, und habe da meinen Bericht geschrieben und gucke hoch, wo die Familie zurückkommt und frage, wo ist die Anna, die Kleinste? Ja, die war doch gerade bei uns im Wasser, ich gucke rüber und die liegt mit dem Kopf unter Wasser, mit dem Bauch nach oben. Konnte sie beleben und Gott sei Dank ist sie ohne Schäden davon gekommen. Aber das war nicht alles. Ein paar Wochen später, ein Erdbeben, wie ich in meinem ganzen Leben nicht erlebt habe, obwohl ich den Erdbeben am Alpgraben, da wo Albstadt schwer getroffen war, habe ich im Bengelhaus erlebt, in A7, das muss 79 oder 80 irgendwann gewesen sein, die Bücher aus den Regalen geflogen, es war schlimm, aber das Erdbeben in Pakistan, da habe ich die Straße runtergeguckt und es war, wie wenn jemand einen Teppich ausschüttet. Es hat sich gewellt, Asphaltstraße. Ins Auto rein und heim ist alles noch unversehrt. Wenige Tage später Nachbeben. Bei Nacht kommt der Stuck von der Decke runter. Wir schnappen die Kinder und rennen raus ins Freie. Wann kommt man da zur Ruhe? Ein Schock nach dem anderen. Und dann die Erkenntnis innerhalb dieser wenigen Wochen, dass es nicht normal wird in der Ehe und der Entschluss. Ich habe gesagt, wir können so nicht weitermachen. Wir können nicht hier ein glaubwürdiges Zeugnis vor den Menschen in Pakistan haben, wenn wir wissen, dass es so nicht in der Ehe geht. Wir müssen nach Hause, wir müssen Hilfe holen. Hat alles genützt. Da möchte man aufhören. Ich kann Ihnen sagen, von Predigtgottesdiensten, wo ich auf die Kanzel hinaufgestiegen bin und am liebsten wieder runtergelaufen wäre. Die Stimme, die gesagt hat, was hast du den Leuten zu sagen? Guck mal, dass du dein eigenes Leben in Ordnung bringst. Wo hast du nicht alles versagt? Was willst du den Menschen sagen? Wie gut, dass es diesen Vers gibt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Er wird es vollenden. Aber das kommt nicht von alleine. Wir sind auch mit beteiligt an unserem Leben. Das werden Sie auch erlebt haben, dass das Leben sich nicht von alleine entfaltet und entwickelt. Wir sind gefordert in unserem Leben. Und deswegen der zweite Aspekt dieses ersten Kapitels. Der zweite Aspekt, es geht nicht nur darum, dass wir Zuversicht haben können und dass wir vertrauen können, sondern es geht darum, Fitness muss wachsen. Wenn jemand einen Unfall hat, wenn jemand schwer krank war, wenn jemand eine größere OP gehabt hat, dann ist es für uns selbstverständlich, dass man eine Reha macht. Man muss wieder zu Kräften kommen. Man muss manchmal sogar wieder gehen lernen, wenn man lang genug gelegen ist oder wenn man einen Schlaganfall gehabt hat und all diese gespeicherten Informationen nicht mehr abrufbar sind. Das ist für uns ganz selbstverständlich, dass man eine Reha macht. Aber wenn man einen seelischen Schaden nimmt, dann denken wir, haken wir es ab. Da wäre es so wichtig, dass man die seelische Reha macht. Dass man bei unserem Herrn wieder in die Schule geht und sagt, okay, ich habe das Sprechen verlernt, ich habe das Gehen verlernt, der Muskeltonus ist dahin, aber ich will wieder so, wie du es für mich willst. Darum die folgenden Verse, ab Vers 7. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Da geht es um Fitness in vielerlei Hinsicht. Erstens, Die Fitness muss wachsen. Die kommt nicht von alleine. Genauso wie im körperlichen Bereich, im physiotherapeutischen Bereich, es eine Steigerung der Anwendungen gibt, der Krankengymnastik. Genauso gibt es ein Wachstum im geistlichen Fitness. Es wäre uns recht, es wäre uns billig, wenn wir mit einem Mal ganz fit wären in allen Bereichen des christlichen Lebens. Aber so funktioniert das nicht. Jedenfalls nicht hier nach dieser Botschaft der Bibel. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Das heißt, wir haben einen Weg vor uns. Ein Weg, der manchmal mühsam ist. Ein Weg, der manchmal beschwerlich ist. Es ist aber ein Weg mit einem Ziel. Der Weg ist nicht das Ziel, wie uns glaubhaft gemacht werden soll durch manche Werbung heute im Fernsehen, sondern der Weg führt zum Ziel. Der Weg ist manchmal weit und manchmal beschwerlich, aber auf diesem Wege führt uns unser Herr Jesus Christus dahin, wo er uns haben will, dass wir am Ende lauter und unanstößig sein können für den Tag Christi. Ich denke, dass Gott einen persönlichen Weg mit jedem von uns hat. Und das erklärt die unterschiedlichen Führungen, die wir alle durchleben. Bei manchen denkt man, da reißt Gott einen mitten aus dem gesegneten Arbeiten heraus. Ich denke an meinen verstorbenen Freund Peter Knob, ein begnadeter Evangelist und Prediger, mit noch nicht einmal 50 Jahren, mitten aus dem Leben herausgerissen. Jedenfalls hat Gott ihn nötiger gebraucht als wir in der Welt. Eine andere Wegführung, die er hat. Es sind nicht alle Wege gleich, aber die führen alle zum gleichen Ziel, wenn wir denn auf Gottes Wegen bleiben. Was für eine Art von Fitness wird hier beschrieben? In Vers 9, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde. Also fit in der Liebe. Diese höchste Gnadengabe, wie es Paulus in 1. Korinther 13 beschreibt. Die höchste Gabe, die es überhaupt gibt. Die Gabe der christlichen Liebe, der Nächstenliebe, der selbstlosen, hingebungsvolle Liebe, der Gottesliebe, der Agape-Liebe. Diese Gabe der Liebe, die kann und soll und muss auch trainiert werden. Wer Leistungssport macht, wer von der körperlichen Beschaffenheit her besonders begabt ist, für das Rennen, für das Schwimmen, für das Reiten, was auch immer es sein mag, sie muss sich trainieren. Die Gaben sind immer auch Aufgabe, wenn Gott sie uns gibt. Das ist der ganze Sinn des Gleichnisses von den anvertrauten Funden oder Talenten. Das Wort Talent, das größte Maß der Antike, 6.000 Silberdrachmen, eine Riesengeldsumme. Dieses Wort Talent hat nicht umsonst eine andere Bedeutung bei uns bekommen in der modernen Gesellschaft, nämlich die Begabung. Die anvertrauten Talente, die anvertrauten Funde. Wir dürfen und sollen und müssen damit wuchern. Derjenige, der sein Talent verbuddelt hat, vergraben hat, aus Angst, er hätte nicht genug, um das seinem Herrn zurückzugeben, der hat genau das Falsche gemacht. Die anderen, die Risiko haben walten lassen, die gesagt haben, das kann man nicht einfach liegen lassen, daraus muss man mehr machen. Darum geht es bei den Gaben, die Gott uns gibt, dass wir fit werden in den Gaben, fit werden in der Liebe. Wie können wir das üben, einüben, uns trainieren? Wie bei allen Sachen, im Kleinen anfangen. Kleine Schritte der Liebe. Die werden zu größeren Schritten führen. Garantiert. Und die Kraft darin, die Fitness darin, die wird wachsen. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde Woran? An Erkenntnis. Fit werden in der Erkenntnis. Auch das ist etwas, das wachsen kann und wachsen soll. Als ich mit 17 von der Schule ging, meine Mutter wollte mich schon früher loswerden als Kleinkind. Ich war ziemlich anstrengend und sie hatte 3 noch nach mir in Windeln. Also niemand kann es ihr verübeln, dass sie mich ein Jahr früher eingeschult hat. Also ich war mit 17 schon fertig mit der Schule. Als ich dann zur Bibelschule ging, hier an den Bodenseehof, bei Charlie Moore, vielleicht kennen die einen oder anderen ihn, da habe ich gemeint, nach den 5 Monaten Bibelschule, jetzt wüsste ich alles. Der Jugend sei es verziehen. Wir müssen alle wachsen. Und wie es bei den Wissenschaftlern und bei den Gelehrten so heißt, die auch 2 der großen Philosophen der Antike, Platon und Sokrates, haben ihr Wissen so zusammengefasst: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Je mehr wir an Erkenntnis gewinnen, je mehr wir darin wachsen, je mehr wir darin gestärkt werden, desto mehr merken wir, wie viel wir noch nicht wissen und wie viel noch zu entdecken ist. Aber dass wir fit werden in der Erkenntnis, da gibt es nur einen Weg: kleine Schritte. Morgens die Losung oder die Eidlinger Bibellese oder eine sonstige Lesehilfe und Gottes Wort aufschlagen und lesen. Kleine Schritte. Gerhard Meyer hat so als Regel, ich versuche das richtig wiederzugeben, es gibt manche Gemeindebildungen, auch im Blick auf Bengelhaus-Geschichte, aber er hat uns gesagt, jeden Tag eine Viertelstunde Stille. Das ist wirklich nicht viel. Und je älter man wird, desto stärker merkt man, wie wenig das ist, eine Viertelstunde. Das langt nirgends nah. Aber eine Viertelstunde, diesen kleinen Schritt nehmen, jeden Tag eine Viertelstunde für unseren Herrn und Schöpfer, für unseren Erlöser, für unseren König, wie wir es besungen haben. Eine Viertelstunde Zeit nehmen, um in der Erkenntnis seines Wortes zu wachsen. Und jede Woche eine Stunde, hat Gerhard Meyer gesagt. Jede Woche eine Stunde, dass man dann sagt, okay, heute gönne ich mir was. Jetzt setze ich mich richtig gemütlich hin mit meiner Bibel und nehme mir eine Stunde Zeit. Eine bessere Beschäftigung für den Sonntagmittag könnte es nicht geben. Und dann hat er gesagt, jeden Monat einen Tag für die Stille. Er hat dann auch gesagt, er kriegt es auch nicht immer hin. Aber sich zurückziehen für einen Tag, so kann die Erkenntnis wachsen. Von nichts kommt nichts. Wir müssen fit werden in der Erkenntnis. Er führt es dann auch noch weiter und sagt, und jedes Jahr eine Woche sich zurückziehen in die Stille. Wer richtig trainiert ist, ich glaube, der genießt das auch. Die schönsten Urlaube sind für mich Urlaube, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich wirklich Zeit zur Stille gehabt. Wurde nicht gestört, konnte in der Erkenntnis wachsen. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Fit werden in der Erfahrung. Wissen Sie, die Erfahrung spielt heute eine unheimlich große Rolle. Wir leben in einem psychologisierten Zeitalter. Jeder macht eine Art geistige Nabelschau. Man beobachtet sich viel intensiver, als man früher das getan hat. Jedenfalls bilde ich mir das so ein. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind heute für uns so wie das Gesetz der Meder und Perser. Das ist das, was die die postmoderne Zeit als meine Wahrheit ausgibt. Das, was ich erfahren habe, wird heute in der Postmoderne als meine Wahrheit gesehen. Man hat ja die Wahrheit abgeschafft. Man will das auch nicht dulden, dass einer, und heiße er auch Jesus, aufstehe und sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe neulich eine Überschrift, so ein Logo, Slogan bei einer Gesellschaft gelesen: Null Toleranz für Intoleranz. Wissen Sie, was das heißt? Sobald jemand aufsteht und sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das darf man nicht tolerieren. Alle sind okay. Alle sind im grünen Bereich, wenn sie alle anderen so wursten lassen, wie sie wollen. Und man niemandem in die Quere kommt. Das ist der moderne Toleranzbegriff. Aber sobald jemand sagt, das ist Sünde und das gefällt Gott nicht, damit treibst du einen Keil zwischen dir und deinem Nächsten, damit treibst du einen Keil zwischen dir und Gott, das will man nicht mehr tolerieren. Und es gab in Europa schon Schuldsprüche vor Gericht dafür, dass man bestimmte Dinge Sünde genannt hat. Bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Fit in der Erfahrung, was heißt das biblisch? Biblisch heißt es nicht, dass weil ich das fühle, ist das richtig. Das ist unsere moderne Auffassung von Erfahrung. Sondern die biblische Auffassung von Erfahrung ist, wie Gott mich geleitet hat. Wie ich sein Eingreifen in meinem Leben habe erfahren können, wo ich auf seinen Wegen gewandelt bin und mich auf ihn verlassen habe. Das ist das Fitwerden in der Erfahrung. Und wie geht das? Mit kleinen Schritten zuerst. Wir wollen alle Gott in großen Dingen vertrauen, aber in den kleinen, da sind wir selber uns genug. Und da trägt der Glaube dann auch nicht. Aber wo wir Gott in den kleinen Dingen des Alltags anfangen zu vertrauen, da wird er uns fit machen in der Erfahrung, dass wir auch in den großen Dingen das Vertrauen haben. Was sind das für großartige Beispiele, die wir haben? Die junge Frau in England, die sich bei 12 Missionsgesellschaften beworben hat, sie hat einen Ruf nach China. Und alle haben gesagt, du bist krank, du hast nicht die richtige Ausbildung, du bist alleinstehend, du bist eine Gefahr für uns, was werden die Leute sagen? Nein, abgelehnt. Sie ist in Stellung gegangen und hat so lange gearbeitet, dass es gereicht hat für die Zugfahrt mit der transsibirischen Eisenbahn nach Sibirien. Sonst hatte sie nichts dabei. Und dass sie gefahren mit der transsibirischen Eisenbahn, bis die Gleise aufgehört haben. Und dann ist sie rausgestiegen und ist den Rest gelaufen. Großes Vertrauen. Großes Vertrauen, das auch einen großen Segen gehabt hat. Aber das kommt nicht von heute auf morgen. Wir müssen fit werden im Vertrauen, in den kleinen Dingen, im Alltag, mit Gott rechnen und das erfahren, wie Gott uns hilft, wie er uns beisteht. Ihnen wird es nicht anders gehen wie uns, wie wir das immer wieder erleben. Man sagt, ach, ich habe eigentlich jetzt keine Zeit für den Besuch. Oder ich habe keine Zeit, um das zu machen, aber man macht es dann doch. Und dann erlebt man, wie Gott die Türen auftut und die Dinge sich von alleine, wie von Geisterhand, das war bewusst so gewählt, durch die Hand des Heiligen Geistes geregelt werden. Fit in der Liebe, fit in der Erkenntnis, fit in der Erfahrung. Und dann sagt er, Vers 10, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Fit zur Unterscheidung der Geister. Fit zu erkennen, was dran ist. Fit zu erkennen, wo die Prioritäten liegen. Uns wird von den Management-Gurus und von den Coaches und von den Beratern unablässig immer gesagt, dass wir die richtigen Prioritäten setzen sollen. Ich glaube, das weiß jeder von sich. Von alleine, das braucht man ihm nicht zu sagen. Das Problem ist, die Prioritäten zu erkennen. Das ist das Problem. Wie erkenne ich, was dran ist? Wiederum, dazu braucht es Fitness. Dazu braucht es eine Entwicklung, ein Aufbauen, eine Stärkung, dass wir immer noch reicher werden an der Erkenntnis, damit wir prüfen können. Die Dinge hängen alle miteinander zusammen, sind wie Glieder einer Kette. Wenn ein Glied reißt, dann hält die ganze Kette nicht. Und so ist es wichtig, dass wir an all diesen Fronten arbeiten, an all diesen Baustellen unser Fitness voranbringen, damit Christus in uns das gute Werk vollbringen kann, das er angefangen hat. Dass wir prüfen können, was das Beste sei. Vielen Fragen gibt es nicht richtig und falsch, das wissen wir ja alle. In vielen Dingen ist es wirklich ein Abwägen, was ist das Beste. Aber das können wir lernen. Das können wir im Vertrauen und in dem Kennenlernen der göttlichen Wegweisung, in der Erfahrung, die er uns gibt, in der Führung, kann das auch bei uns wachsen, dass wir das für uns begreifen und erlernen, erkennen. Damit wir lauter und unanstößig sind für den Tag Christi. Darum geht es. Wie? Was heißt das? Vers 11 führt das aus. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Fit in der Gerechtigkeit. Auch das will erlernt, auch das will erprobt, auch das will erübt sein. Und wie? Wie bei allen Sachen, in den kleinen Dingen des Lebens. Jesus hat gesagt, weil du treu gewesen bist mit dem Wenigen, das dir anvertraut wurde, so soll dir viel anvertraut werden. Die Treue in der Gerechtigkeit, auch in kleinen Dingen. Ich muss zum Ende kommen, ich möchte aber noch zwei Stellen ansprechen. In Vers 14 heißt es, die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Fit zur Kühnheit. Das ist ein Wort, das man selten hört. Kühnheit. Frechheit gibt es überall. Da kommen wir auch nicht davon los. Einbildung, die gibt es auch. Mut kann man hin und wieder mal begegnen. Obwohl die meisten doch den bequemeren Weg nehmen als den Weg der Mut uns abverlangt. Aber fit zur Kühnheit, was für eine Herausforderung. Kühnheit des Glaubens. Angesichts aller Bedrohungen, angesichts aller Gefahren, trotzdem auf dem Weg Jesu zu bleiben, das ist kühn. Das ist gewagt. Aber das ist ein Wagnis, das sich lohnt, weil es auf der Basis des Vertrauens geschieht. Sind die Brüder kühner geworden, das Wort zu reden? Was meint Paulus? Er sitzt ja im Gefängnis wegen des Wortes Jesu Christi. Und manche, sagt er, die predigen aus Neid und Streitsucht, wollen mir nur Schaden anrichten, denken, wenn wir hier den Staub aufwirbeln, dann wird der Kaiser schon dem Paulus einen auf den Deckel geben, einfach ein Exempel statuieren. Aber andere sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Angesichts der Gefahr, dass sie ins Gefängnis geworfen werden könnten, wie Paulus, dass sie enthauptet werden könnten, so wie es ihm geschehen soll, wenn er verurteilt wird. Was tut's aber, sagt Paulus, und wenn die einen auch aus Eigennutz das tun und ihm Trübsal zu bereiten, Vers 18, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber und ich werde mich auch weiterhin freuen. Er schließt aber diesen Gedankenkreis ab mit einem weiteren Punkt. Er sagt in Vers 20 und 21, und damit möchte ich schließen, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus selber fit für das Martyrium. Etwa 200 Millionen Christen in aller Welt leben in der Unterdrückung, in der Diskriminierung und in der Verfolgung. Wir haben so unverschämt gut. Und wir nutzen nicht einen Bruchteil der Möglichkeiten, die wir hätten, Jesus groß zu machen, die Sache der Mission voranzubringen. Dort erleben und erleiden Glaubensgeschwister das Martyrium um ihres Herrn Jesu Christi willen. Er, Paulus, ist fit für das Martyrium. Und er will uns damit ein Beispiel geben, dass wir würdig des Evangeliums Christi wandeln, Vers 27, damit, ob er komme oder nur aus der Ferne höre, dass er das höre, dass sie einmütig mit ihm für den Glauben des Evangeliums kämpft. Und er sagt der Gemeinde etwas Merkwürdiges im Sinne von merkwürdig. Euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Fit werden für das Martyrium. Möge uns das Martyrium fernbleiben, mögen wir davon verschont werden, aber fit sollten wir sein, wenn es über uns auch hier einbrechen sollte. Auf jeden Fall dürfen wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen, im Wissen, dass der, der in uns das gute Werk angefangen hat, es auch bis zum Tage Christi Jesu vollenden wird. Amen. Falten wir die Hände. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir diese Zuversicht haben dürfen, und wir danken dir, dass du uns auf diesem Fitnesstraining begleiten willst, voranbringen willst, dass wir dir gefallen und ohne Fehl und Tadel vor dir am Ende an deinem Tag stehen werden. Amen. Wir singen miteinander das Lied 75, Bleibend ist deine Treu. 75, wir singen die drei Strophen.
Das werden wir alle brauchen in der neuen Woche. Wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Wort aus dem Philipperbrief. Zuversicht, Fitness in all diesen Gebieten. Und wenn nächste Woche um diese Zeit viele Leute hier, junge Leute sitzen, auch in diesem Raum, aber auch in anderen Zelten und Räumen und ein Wort von Gott hören, ein Thema aus der Bibel, beten wir darum und bitten Sie mitzubeten, dass es dazu beiträgt, dass Sie Zuversicht gewinnen, dass ein Weg mit Jesus bei vielen anfängt, aber dass Sie auch fit gemacht werden für den Weg, den er mit Ihnen vorhat. Wir wollen damit rechnen und sind zuversichtlich. Jesus fängt seine Geschichte an, gerade an Pfingsten, hier beim Jugendtreffen, aber auch bei anderen Freizeiten und großen Treffen. Er ruft Arbeiter in die Ernte. Bitte beten Sie mit, auch für die Vorbereitungen, dass nichts vergessen wird, dass wir Bewahrung erleben vor Unfällen. Viele Arbeiten sind auch nicht ungefährlich. Wir freuen uns, wenn es dann nach einigen Jahren heißen wird, im Pfingsten 2011 hat meine Geschichte mit Jesus angefangen oder Pfingsten 2011 habe ich gewusst, Jesus will mich in seinem Dienst haben. Das steht auch als Gebetsanliegen in diesem Gebetsbrief. Wenn Sie noch einen brauchen, können Sie Ihre Adresse gern dalassen oder noch einen geschickt bekommen. Ja, wir wollen auch noch sagen, Mittwochabend ist wieder Bibelstudium im Sonnenberg Mutterhaus, der Mittwochabendkreis, kommenden Mittwoch, aber danach sind 2 Wochen Herbstferien. Oh, weia. Bisschen weit. Danke. Also 2 Wochen Pfingstferien. Entschuldigung. Und da ist kein Mittwochkreis. Dafür gibt es an 17 Orten in Baden-Württemberg dieses Treffen, Jesus, die Hoffnung, der Christustag. Ist schön, dass der Fronleichnungstag schon an vielen Orten so heißt, Christustag, am Donnerstag, den 23. Juni. Herzliche Einladung. Dann haben wir noch eine besondere Nachricht aus Villingen, beziehungsweise, ja, das ist so, dass die Ereignisse in Japan, die Naturkatastrophe, das Erdbeben und die Flut auch Auswirkungen haben bis nach Villingen. Die Gäste aus Japan, die im Oktober, 5. bis 19. Oktober, sich angemeldet hatten, um dort Ferien zu machen, haben sich wieder abgemeldet aus diesen Gründen. Wussten also jetzt schon, wir können im Herbst diese Reise nicht machen. Das bedeutet, in Villingen ist der Platz wieder frei für andere Gäste. Wenn Sie also eine Gruppe oder einen Hauskreis oder eine Jugendgruppe oder andere Gäste denken, im Herbst wäre Zeit für uns, könnten wir in Villingen buchen, nehmen Sie doch Kontakt auf. 5. bis 19. Oktober in Villingen. Ja, und dann haben wir noch einen Gruß aus Dresden bekommen. Schwester Christa Weik hat letzten Sonntag gebeten um Fürbitte für den Einsatz in Dresden. Und sie hat jetzt angerufen, erst heute Morgen, und gesagt, es sei Ihnen sehr, sehr gut gegangen. Sie haben sehr viele Hefte Zeit mit Gott verschenken können, wurden gebeten auch drum. Viele Bibelteile, auch kleine Geschenke mit Botschaft, hatten sehr viele gute Gespräche. Sie dankt für alle Fürbitte und heute kommt sie und das Team wieder zurück. Nochmal Dank an Dr. Paul Murdock und wir wollen mit dem Opfer auch den Dank ausdrucken und teilhaben an dem Dienst, der im Albrecht-Bengel-Haus getan wird. Das Albrecht-Bengel-Haus ist ein besonderes Studentenwohnheim. Wenn es nicht gäbe, müsste man es erfinden. Da werden Studenten wirklich in diesen beiden Punkten auch gestärkt, in der Zuversicht und in der Fitness für ein Leben mit Jesus, im Dienst für Jesus. Das Opfer, was Sie heute einlegen, ist für die Arbeit des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen bestimmt. Jetzt wünschen wir Ihnen eine behütete Woche, Gott befohlen. Bis zum nächsten Mal. Das ist dann der Sonntag nach Pfingsten, die normale Bibelstunde wieder, aber nicht ganz normal, sondern es wird ein Rückblick auf Pfingsten auch sein. So werden Sie auch etwas von Pfingsten mitbekommen. Behütete Zeit.